NDR Info. Themen des Tages.
Ja, weiter landunter in vielen Teilen Europas nach Dauerregen und Flut. Sie hören gleich bei uns, wie die aktuelle Lage in Europa ist und wie sich das Wetter auch weiterentwickelt, wann das Schlimmste überstanden ist. Außerdem Thema heute Abend bei uns, der erneute Attentatsversuch auf Donald Trump und was zu den Hintergründen bekannt ist. Und die Themen des Tages heute mit einer exklusiven Recherche, wie Russland gezielt Einfluss hier in Deutschland nimmt. Ein Klima, der Angst schürt und so auch die AfD pusht. Ich bin Nina Zimmermann, heute ist Montag, der 16. September. Einen schönen guten Abend. Und wir starten mit den Grenzkontrollen, die ja seit heute Nacht bundesweit angelaufen sind. Das hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser letzte Woche ja überraschend angekündigt. Sie begründet diese Ausweitung mit der Migrationslage und es ist auch eine Reaktion auf den Anschlag von Solingen. Während die Grenzkontrollen im Süden und Osten des Landes ja schon Praxis waren, betrifft das jetzt aber auch die Außengrenzen hier in Norddeutschland. Vor allem die zu den Niederlanden und Dänemark sind neu. Anna Lubeckmann berichtet jetzt, wie Tag 1 mit Grenzkontrollen gelaufen ist.
Mitten auf der A30 bei Bad Bentheim blockieren zwei große Absperrungen beide Fahrspuren Richtung Deutschland. Die Bundespolizei leitet den Verkehr über den Rastplatz. Einige Autos werden durchgewunken, andere müssen anhalten. Wer rausgezogen wird, das entscheiden die Beamten häufig auf Basis von Erfahrung und Bauchgefühl, erklärt der Dienststellenleiter Michael Schimkartis.
Wenn hier Fahrzeuge kommen mit Nordhorner oder Emsländer Kennzeichen, die kontrollieren wir mit Masse wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn wir dann halt eben auch Fahrzeuge haben, die irgendwo aus den europäischen Nachbarländern kommen, die dann halt eben eher.
Hunderte Autos sind bislang überprüft worden. Irreguläre Migration konnte in Bad Bentheim heute nicht festgestellt werden. Ortswechsel Schleswig-Holstein. Auch hier wird seit Mitternacht stichprobenartig kontrolliert mit mobilen Einheiten. Wolf Winterhoff, Sprecher der Bundespolizei, erklärt:
Also wenn hier Menschen an der Grenze erscheinen und ein Schutzersuchen stellen, so nennen wir das, dann ist vor allem unsere erste Pflicht, hier gründliche Einzelfallprüfung vorzunehmen und nicht sofort von einer Zurückweisung zu sprechen.
6 Monate sollen die Kontrollen andauern. Ein wirkungsvolles Mittel, meint zumindest der parteilose Landrat im Landkreis Schleswig-Flensburg, Wolfgang Buschmann, im Interview mit NDR Info.
Ich glaube sehr wohl, dass diese Maßnahme jetzt nicht unbedingt daraufhin Wirkung zeigen muss, dass wir hier Mengen an illegal Zureisenden werden ausfindig machen, sondern dass die Signalwirkung, dass in Deutschland nun tatsächlich an allen Außengrenzen Prüfungen und Verfahren zur Auffindung illegal Einreisender gemacht werden. Diese Signalwirkung halte ich schon für sehr wichtig.
Andreas Roskopf von der Gewerkschaft der Polizei zeigt sich hingegen bei NDR Info skeptisch.
Die Masse der Menschen, die unerlaubt zu uns kommt, wird geschleust, ist von Schleuserorganisationen geführt, die hochprofessionell arbeiten und auf unsere stationären Grenzkontrollen innerhalb weniger Stunden, spätestens innerhalb weniger Tage reagieren und diese umfahren.
An der Grenze zu Polen finden die Kontrollen bereits seit 10 Monaten statt. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel von der SPD ist überzeugt von der Wirkung der Maßnahme. Im Juni beispielsweise durften laut Bundespolizei 129 Menschen an der deutsch-polnischen Grenze in Mecklenburg-Vorpommern nicht einreisen. Sie mussten in Polen bleiben. In der Behördensprache heißt es wegen, Zitat, fehlender Voraussetzungen für eine Einreise in die Bundesrepublik.
Und dieses Interview mit dem gerade gehörten Wolfgang Buschmann, Landrat im Kreis Schleswig-Flensburg, sehen Sie auch online bei uns auf ndr.de. Soweit Anna Lubeckmann mit einem ersten Überblick, wie die Ausweitung der Grenzkontrollen seit der vergangenen Nacht angelaufen sind. Das Thema des Tages, was aber vielen Menschen weiterhin Sorge bereitet, ist die dramatische Hochwasserlage in Europa und die Frage, wann das Schlimmste überstanden ist. Dazu haben wir gleich auch einen Wetterexperten hier im Interview. In Polen hat es bereits jetzt schon mehr geregnet als bei der sogenannten Jahrtausendflut 1997. Polens Regierungschef Tusk sprach von einer dramatischen Herausforderung für sein Land. Und da die Pegel der Flüsse weiterhin steigen, appellierte er an die Bürgerinnen und Bürger, sich rechtzeitig jetzt noch in Sicherheit zu bringen. Auch in vielen Hochwassergebieten in Österreich ist noch keine Entspannung in Sicht. Im Gegenteil, die Lage in Niederösterreich spitzt sich weiter zu, so sagte es der Bundeskanzler Karl Nehammer. Unsere Korrespondentin Marianne Alweis berichtet jetzt, wie die Unwetterlage in Tschechien mittlerweile ist.
Die Aufmerksamkeit in Tschechien richtet sich auf immer neue Städte. Am Wochenende wurden etwa Krnov oder Opava im Nordosten des Landes überflutet, gestern Litovel, rund 200 Kilometer östlich von Prag. Wir waren bis gestern in Litovel und es war schrecklich. 5 Minuten vor Mitternacht ist die March über die Ufer getreten. Die Nacht haben mein Sohn und ich zu Hause in Olmütz geschlafen, um das Schlimmste nicht zu erleben. Aber wir fahren gerade zurück, um Opa zu helfen. Inzwischen ist die Kleinstadt mit knapp 10.000 Einwohnern komplett isoliert. Alle Zufahrtswege sind gesperrt. Es gibt kein Trinkwasser mehr. Laut dem Bürgermeister stehen 80% von Litovel unter Wasser.
Die Ulice sind různě položené, to znamená někde je metr, někde metr 20, někde taky 10 cm.
Manchmal steht das Wasser einen Meter hoch, manchmal 1,20 m, manchmal sind es auch nur 10 cm. Aber es verursacht natürlich viele Schäden. Fast überall ist der Strom ausgefallen. Wir haben Probleme mit unseren Servern, mit dem Internet und Social Media. Wir nutzen alle Kanäle, um die Menschen zu informieren, aber zum Teil fällt auch das Telefon aus. In Litovel in Mähren sinkt das Wasser seit dem Mittag langsam. Hilfe ist unterwegs. Die Solidarität der Nachbarorte ist groß. Doch rund um die Industriemetropole Ostrava im Grenzgebiet zu Polen verschärft sich die Lage. Das Wärmekraftwerk musste abgeschaltet werden, die Kläranlage auch. Weitere Stadtteile wurden evakuiert, weil ein Staudamm nicht hielt. Der Nebenfluss der Opava und der Zusammenfluss mit der Oder, die haben einen zu starken Druck auf einer Seite erzeugt, erklärt der Vizebürgermeister. Das Loch ist mehr als 50 Meter groß. Wir versuchen es mit Steinsäcken abzudichten, aber es war einfach so viel Wasser im Damm wie seit mehr als 100 Jahren nicht. Eine Frau ist in den Fluten ums Leben gekommen. Mindestens 8 Menschen werden vermisst. Trotzdem gibt es auch gute Nachrichten für den besonders betroffenen Nordosten Tschechiens. Die Pegel im Einzugsgebiet der Oder sinken. In Südböhmen Richtung Österreich und Bayern bleibt die Lage weiter angespannt. Dort soll es noch bis Mittwoch regnen, jedoch nicht mehr so stark. An der Moldau und der Elbe steigt das Wasser zwar zum Teil noch, dort ist es aber leichter, bewohnte Gebiete zu schützen. Die tschechische Regierung hat sehr früh angefangen, vor dem Hochwasser zu warnen und sich vorzubereiten, schon seit Dienstag. Doch mittlerweile ist auch Kritik zu hören. Hat das Land nach den verheerenden Fluten von 1997 und 2002 wirklich genug getan? Warum verzögert sich der Bau von Stauanlagen? Hätte das jetzt geholfen? Der Staudamm von Nové Heřminovy ist seit 1997 in Planung, eigentlich noch deutlich länger. Aber er ist noch immer nicht gebaut worden, weil es diverse Einsprüche auch von NGOs gibt, kritisiert der Landwirtschaftsminister. Mit dem Staudamm hätten wir ein Jahrhunderthochwasser wie nun in Krnov und Opava verhindern können. Es wäre nur ein Hochwasser gewesen, wie es vielleicht alle 5 Jahre vorkommt. Auch eine andere politische Frage ist noch nicht geklärt. Müssen die Wahlen am Freitag und Samstag verschoben werden? In ganz Tschechien stehen Regionalwahlen an. Außerdem wird ein Drittel des Senats, der 2. Kammer des Parlaments, neu bestimmt. Doch auch viele Wahllokale wurden überflutet.
Marianne Allweis über die Unwetterlage in Tschechien. Aus Polen hören wir also, dass jetzt schon mehr Regen runtergekommen ist als bei der Jahrtausendflut Ende der 1990er. In den betroffenen Gebieten sind seit Donnerstag teilweise um die 400 Liter pro Quadratmeter runtergekommen. Ich habe den Meteorologen Stefan Laps aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum gefragt, wie ist denn diese Menge eigentlich einzuschätzen, so aufs Jahr gesehen?
Die Mengen, die dort heruntergekommen sind, das sind normalerweise Zahlen, die ja in einem halben Jahr herunterkommen vom Himmel. Also das ist schon wirklich extrem heftig. So viel Regen in so kurzer Zeit, das kann eben nur zu diesen verheerenden Überschwemmungen führen. Durch die ganze Städteversiegelung und vor allen Dingen, wenn das Ganze im Bergland herunterkommt, durch Erdrutsche, die Flüsse, die können einfach auch so viel Wasser in keiner Weise aufnehmen.
Wie entwickelt sich denn die Lage absehbar in Tschechien, Österreich und Polen?
Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall entspannen. Denn das verantwortliche Unwettertief Annette, das zieht weiter über Italien hinweg, weiter ins Tyrrhenische Meer. Und das bedeutet, dann wird vor allen Dingen der nördliche Apennin und die entsprechend angrenzende Adriaküste, die wird entsprechend sehr viel Regen abbekommen in den nächsten Tagen. Dann sind dort etwa 200-300 Liter pro Quadratmeter möglich. Das heißt also, im gesamten europäischen Raum werden wir durchaus noch weitere Schadensbilder zu Gesicht bekommen, aber eben nicht mehr in den jetzt betroffenen Regionen. Also dort lässt das Ganze nach. Das wird morgen allmählich abklingen und dann kann das Wasser langsam aber sicher abfließen.
Wasser sucht sich seinen Weg. Wie entwickelt sich denn die Lage in Deutschland, auch mit dem Blick auf Norddeutschland?
Also bei uns in Norddeutschland, wir können wirklich entspannt sein, denn unsere Ströme, sprich die Elbe beispielsweise, die hat noch richtig viel Kapazität. Da ist viel Puffer drin, die kann sehr viel Wasser aufnehmen. Und das, was wir jetzt zum Beispiel im Raum Dresden beobachten und auch von den Vorhersagen der Hochwassernachrichtenzentrale, da sieht es so aus, dass vielleicht gerade mal die Alarmstufe 3 erreicht wird. Also das ist Hochwasser, ja, aber das ist in keiner Weise eine Katastrophe. Das kennt man dort, man ist ganz weit weg von irgendwelchen Rekordwerten und so wird die Hochwasserwelle dann auch die Elbe abwärts wandern in Richtung Nordsee. Das heißt also, ja, auch bei uns werden wir steigende Wasserstände im Laufe dieser Woche beobachten, aber wir müssen keine Katastrophen befürchten.
Soweit aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum Stefan Laps. Ja, immer wieder fällt gerade der Bericht, ja, der Begriff Jahrhundertflut. Aber dafür, dass es ein Ausnahmeereignis sein soll, gab es seit 2002 schon 7 dieser Jahrhundertfluten allein in Deutschland. 2002, 2005, 2013, 2021, jetzt an Weihnachten 2023, im Juni unlängst und jetzt wieder. Aktuell dürfte es mehrere Faktoren haben, dass es zu diesen Regenfällen kommt. Eine Kombination aus einer bestimmten meteorologischen Wetterlage mit Kaltlufteinbruch über dem extrem warmen Mittelmeer. Letzteres ist zum Teil auf die Klimaerwärmung zurückzuführen. Generell führt ein wärmeres Klima zu stärkeren Extremniederschlägen, weil warme Luft deutlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Und das kommentiert jetzt Jasmin Appelhans aus unserer NDR-Info-Wissenschaftsredaktion.
NDR Info. Die Meinung.
Seit Jahrzehnten warnt die Wissenschaft, dass es immer mehr Extremwetterereignisse geben wird. Und seit Jahrzehnten scheint in Teilen der Politik weiterhin nicht anzukommen, was das tatsächlich bedeutet. Jetzt also das nächste Hochwasser, das uns eigentlich zeigen sollte. Uns bleiben mitnichten 20 Jahre, um uns mit der Klimakrise zu befassen, wie manche PolitikerInnen es gerne hätten. Denn der Klimakrise sind politische Spielereien und Verhandlungen egal. Die Krise ist jetzt, sie ist hier und sie wird auch nicht von selber wieder verschwinden. Viele der Prozesse, die durch den Klimawandel in Gang gesetzt wurden, können nicht mehr gestoppt werden. Selbst wenn wie von Zauberhand der CO2-Ausstoß von heute auf morgen auf Null gesetzt würde, müssten wir die Folgen von dem, was jahrzehntelang versäumt wurde, auch sprichwörtlich ausbaden. Es gäbe trotzdem noch mehr Starkregen und mehr Hochwasser, ganz zu schweigen von anderen fatalen Folgen. Deshalb ist es wichtig, die Bevölkerung jetzt zu schützen. Es hilft nicht, so zu tun, als hätten wir noch Zeit. Es muss Überflutungsgebiete für Flüsse geben. Städte müssen zu Schwammstädten umgebaut werden, die Wasser aufnehmen können. Nicht zuletzt müssen auch die Frühwarnung, die Evakuierung, die Notfallpläne endlich so gestaltet werden, dass Menschenleben effektiv geschützt werden. Denn dass dieses Hochwasser kommen würde, war seit Tagen bekannt. Getan wurde im Vorfeld längst nicht genug. Eine ehrliche Kommunikation ist da sowohl von Politik als auch von uns Medien gefordert. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir uns nicht nur an das kommende Klima anpassen, sondern weiterhin den CO2-Ausstoß so schnell wie möglich auf Null setzen. Denn mit jedem Zehntel Grad weniger, um das wir unseren Planeten aufheizen, wird es weniger katastrophale Folgen geben. Und das nicht nur bei uns in Deutschland, sondern für die gesamte Menschheit. Auch wenn unser politisches System und die Mammutaufgabe Klimaschutz nicht unbedingt zusammenzupassen scheinen. Auch konservative Politik sollte ein Interesse daran haben, die Welt in einem überlebbaren und lebenswerten Zustand zu bewahren, zu konservieren. Höchste Zeit also, alle politischen Differenzen beiseite zu schieben und das wahrscheinlich größte Problem der Gegenwart gemeinsam anzupacken.
Die Unwetter, die Flut in Europa und der Zusammenhang mit dem Klimawandel, das kommentierte Jasmin Appelhans aus unserer NDR-Info-Wissenschaftsredaktion hier in unseren Themen des Tages. Donald Trump spielt Golf in West Palm Beach. Eine entspannte Sonntagsrunde sollte es werden. Da fallen Schüsse in seiner Nähe. Schüsse seiner Sicherheitsbeamten. Und zwar, weil sie den Lauf eines Gewehres entdeckten, das wohl in Richtung des Präsidenten zielte. Es ist ein Wahlkampf wie kein anderer in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Gerade mal 2 Monate, nachdem Trump nur knapp ein Mordanschlag entgangen ist, trachtet ihm gestern also erneut ein Mann offenbar nach dem Leben. Der wurde bereits festgenommen. Was man über ihn weiß, was auch seine Motive sein könnten, dazu jetzt Hintergründe von unserem Korrespondenten Sebastian Hesse. Denn die Fotos des potenziellen Attentäters, die gehen gerade durch die Medien.
Auf dem Video sieht der hagere 58-Jährige aus wie ein in die Jahre gekommener Althippie. Verwuscheltes Haar, 5 Tage Bart, die ukrainischen Nationalfarben auf die Backe gemalt, eine amerikanische Flagge als Halstuch. Ryan Wesley Routh mit markigen Worten vor 2 Jahren auf einer Ukraine-Demo in den USA.
Putin is a terrorist and he needs to be ended, so.
Putin sei ein Terrorist und müsse gestoppt werden, sagt Routh mit gelassen klingender Stimme.
We need everybody from around the globe to stop what they're doing and come here now and support the Ukrainians to end this war.
Aus aller Welt sollten jetzt Unterstützer den Ukrainern dabei helfen, den Krieg zu beenden. Genau das hat Ryan Wesley Routh offenbar selber vorgehabt. Er reiste nach Kiew, diente sich dort erfolglos den ukrainischen Streitkräften an und hat anschließend im Eigenverlag ein Buch über diese Erfahrung veröffentlicht. Woher jedoch die obsessive Beschäftigung mit dem russischen Angriffskrieg rührt, darüber ist bislang wenig bekannt. Über Routh weiß man lediglich, dass er auf Hawaii lebt und dort seinen Lebensunterhalt als selbstständiger Bauunternehmer verdient. Bei der Polizei aktenkundig wurde Routh im Jahre 2002. Damals hatte er sich in North Carolina mit einer Waffe in einem Haus verbarrikadiert. Woher jetzt der Hass gegen Donald Trump rührt, bleibt vorerst ein Rätsel. Heute wird Routh vom FBI verhört. Der Wahlkämpfer Trump ließ auf Social Media verkünden, nichts wird mir das Tempo nehmen, ich werde niemals aufgeben, eine Selbststilisierung, die im eigenen politischen Lager verfängt.
Very proud of President Trump. This guy in my mind is the patriot of the 21st century.
Er sei stolz auf Präsident Trump, sagt der republikanische Abgeordnete Tom Emmer aus Minnesota. Trump sei der Patriot des 21. Jahrhunderts.
He's not going to quit. He's going to continue to fight for what he believes in.
Trump werde nicht hinschmeißen, sondern weiter für das kämpfen, woran er glaubt. Und Emmers Chef, der Fraktionsvorsitzende der Republikaner im Abgeordnetenhaus, Mike Johnson, hatte gestern sofort Kontakt mit Trump.
He was in very good spirits, as you might expect. That's who he is. He's so resilient and we were really grateful to see him.
Wie Sie sich denken können, war er best gelaunt, schwärmt Johnson. So sei er nun einmal.
There's no leader in the history of America that has been so attacked and has remained so strong and so resilient. He's one of a kind.
In der amerikanischen Geschichte habe es nie zuvor eine Führungspersönlichkeit gegeben, die so oft angegriffen wurde und so unverwüstlich sei. Trump sei einmalig. Bei der Aufarbeitung des mutmaßlichen Attentats werden heute vor allem 2 drängende Fragen gestellt. Wie konnte es Routh gelingen, so nahe an Trump heranzukommen? Und wegen was wird er jetzt angeklagt? Nach Landesrecht in Florida ist es nämlich nicht gesetzeswidrig, ein militärisches Sturmgewehr bei sich zu führen. Und da kein Schuss abgefeuert wurde, muss Routh die Tötungsabsicht anders nachgewiesen werden. Sehr viel hängt also davon ab, was der geheimnisvolle Mann in den Verhören der kommenden Tage aussagen wird.
Also 2 potenzielle Attentatsversuche auf Donald Trump in 2 Monaten. Die Ermittlungen und politischen Reaktionen beherrschen gerade die US-Medien. Dort in Washington habe ich Laura von Daniels erreicht. Sie ist USA-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich habe sie gefragt, kann man denn eigentlich sagen, zumindest profitiert Trump jetzt wieder, weil er die Schlagzeilen beherrscht? Oder wie erleben Sie ihn?
Also Trump selbst gibt sich ja sehr gelassen und hat versucht vor allen Dingen seine Coolness aufrechtzuerhalten, indem er gesagt haben soll, dass er erstmal sein Golfspiel zu Ende führen möchte und ihn dieser Attentatversuch gar nicht interessiere. Es ist natürlich so, dass in den letzten Wochen und vor allen Dingen nach dem TV-Duell zwischen ihm und Harris in der letzten Woche ihm die Sympathien nicht gerade zugeflogen sind, sondern er weitgehend als Verlierer dieser TV-Debatte wahrgenommen wurde. Andererseits muss man auch sagen, in den Umfragen ist es weiterhin wahnsinnig knapp. Trump braucht nicht unbedingt noch mehr Aufregung um seine Person, würde ich sagen. Also er hat auch so immer noch eine sehr starke Unterstützerbasis.
Wie schätzen Sie denn die Lage im Land gerade ein? Sind tatsächlich so viele potenzielle Attentäter unterwegs, Waffenträger, die Trump attackieren wollen? Oder eben auch Kamala Harris?
Generell denke ich, besteht die Gefahr vor allen Dingen für beide Präsidentschaftskandidaten, die Kandidatinnen genauso, aber auch für andere Politikerinnen und Politiker in den USA auf anderen Ebenen der Regierung, ist das auf jeden Fall ein Risiko und hat allein damit zu tun, dass es ja so eine unheimlich große Verbreitung von gefährlichen Waffen in der Bevölkerung gibt. Wenn man sich das prozentual anschaut im Vergleich zu anderen Ländern, ist das einfach sehr viel. Und so verwundert es einen auch nicht, dass dann irgendwann das auch zum Tragen kommt. Also dass man tatsächlich Attentatversuche dann auch hat.
Kurz bevor die Nachrichten zu diesem Attentatsversuch reinkamen, hatte Trump ja nochmal Schlagzeilen gemacht, weil er heizt ja auch gerade weiter die Stimmung an. Ich hasse Taylor Swift, hat er auf seinem eigenen Social-Media-Kanal geschrieben. So ein Tweet kann ja auch verheerende Folgen haben, oder? Damit gibt man ja buchstäblich auch weitere Menschen so, naja, ich dachte zum Abschuss frei.
Ja, das ist sicherlich ein Motiv, das man ihm so nicht einwandfrei unterstellen kann und sollte. Aber was richtig ist, ist, dass die Rhetorik insgesamt sehr aufgeladen, sehr aufgeheizt ist, sehr aggressiv. In einer Art, wie das in früheren Wahlkämpfen nicht der Fall war, obwohl man auch sagen muss, 2016, 2020 waren auch schon sozusagen Spitzen der aggressiven Rhetorik. Anscheinend wird das in diesem Wahlkampf nochmal getoppt. Und das ist generell immer eine Gefahr. Es gibt generell auch in den USA natürlich eine Bereitschaft, auch unter einzelnen aggressiven, gewalttätigen Gruppen, ja, politisch tätig zu werden in Form von Gewalt. Das ist eine Größe, mit der man arbeiten muss. Und einzelne Aufrufe natürlich, ob das nun gegen einen Popstar ist wie Taylor Swift oder wirklich auch eine ganze Gruppe von Migranten hier im Land, das ist auf jeden Fall riskant, sowas zu machen. Das ist richtig.
Welche Wirkung können solche Ereignisse auf Trumps Wahlvolk haben, zum einen, und auf diejenigen, die er zur Wahl überreden will, die noch Unentschlossenen?
Ja, das ist die große Frage. Also sicherlich auf seine überzeugten Anhängerinnen und Anhänger wird das nochmal die Auswirkungen haben, dass sie ihn als, ja, als Helden wahrnehmen, als jemanden, der standhaft bleibt, der also keine Angst zeigt, sondern eben, wie gesagt, sein Golfspiel fortsetzt, trotz eines möglichen Attentatversuchs, der starke Mann. Das kann er sicherlich an der Stelle nochmal unterstreichen. Bei den unschlüssigen Wählerinnen und Wählern ist das die große Frage, die eigentlich niemand beantworten kann, seriös, weil es ja da teilweise um Zehntausende, um Hunderttausende Stimmen in einzelnen Swing States geht und wie die sich entscheiden und was auf dieser, ja, Sprintstrecke bis zum Wahltermin jetzt noch passiert, das kann ja kein Mensch vorhersehen. Und gleichzeitig fangen hier in den USA ja schon per Briefwahl die Wahlen eigentlich an. Das heißt, bestimmte Ereignisse können sich jetzt auswirken und können dann die Wahlentscheidung schon bestimmen, selbst vor dem offiziellen Wahltermin.
Soweit Einschätzungen von Laura von Daniels. Sie leitet die Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik im Gespräch über den Attentatsversuch auf Donald Trump und die Auswirkungen auf den Wahlkampf jetzt wieder. Ein Thema des Tages heute. Und heute Abend berichten NDR, WDR und SZ exklusiv, wie der Kreml in Moskau hier in Deutschland den Krieg um die Köpfe führt. So genau wie vielleicht noch nie können wir sehen, wie Russland Lügen in Deutschland verbreiten lässt und so auch die öffentliche Stimmung beeinflussen will. Möglich macht das alles ein Datenleak. Und im Mittelpunkt dieses Leaks der Recherchen steht die Firma SDA, Social Design Agency, und ihre Desinformationskampagnen, auch jetzt erneut in den letzten Wochen, wo auch Landtagswahlen bei uns in Deutschland waren. Paulina Milling hat mehr Details.
Es ist ein tiefer Einblick in den Maschinenraum einer russischen Desinformationsfabrik. Ein umfangreiches Leak zeigt, wie eine russische Desinformationsagentur ihre Manipulationskampagnen im Westen plant und umsetzt. Hunderte interne Dokumente aus den Jahren 2022 bis Mitte 2024, die WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung und internationale Partner ausgewertet haben, darunter auch ein firmeninternes Video. Darin heißt es: Das Schlachtfeld sind die Köpfe der Bewohner des Planeten Erde. Dieses Schlachtfeld wird unseres bleiben. Westliche Sicherheitsbehörden nehmen solche Aussagen sehr ernst. Sie stammen von der SDA, der Social Design Agency, einem russischen Unternehmen,
das in direktem Auftrag für den Kreml arbeitet, aber vor allem Desinformationsdienstleistungen macht, und eine Firma, die Desinformation betreibt,
sagt Politikwissenschaftler Thomas Ried. Westliche Sicherheitsbehörden halten die Dokumente aus dem Leak für authentisch. Das Vorgehen der SDA ist darin genau beschrieben. In einem ersten Schritt geht es darum, die Stimmung in Deutschland genau zu verfolgen. Dafür monitort die SDA Medien, soziale Netzwerke und Umfragen in Deutschland. Desinformationsforscherin Julia Smirnova.
Den zweiten Schritt nennen sie Analyse. Dabei geht es darum, Narrative und Themen zu identifizieren, die bei der Manipulationskampagne verwendet werden können. Wie zum Beispiel Inflation oder steigende Energiepreise oder Unzufriedenheit mit der Regierung.
Solche Themen werden dann in Content verpackt, in Texte, Fake-Artikel, gesteuerte Kommentare und Karikaturen. Anschließend werden diese von Bots und Fake-Accounts bei Social Media verbreitet. Ihr Tenor? Hetze gegen die USA, die Ukraine und die EU. Die Inhalte sollen zum Beispiel Angst vor einem wirtschaftlichen Kollaps in Deutschland schüren. Auch soll die Zustimmung der Bevölkerung zu Russland-Sanktionen geschwächt werden. Eine der Karikaturen zeigt einen Ritter mit der EU-Fahne auf einem Holzpferd Richtung Abgrund reiten. Auf dem Pferd eine Aufschrift, die für grüne Wirtschaft stehen soll. Die SDA hat für ihre Manipulationskampagnen auch konkrete Ziele formuliert, sogenannte KPIs. Für Deutschland heißt es, die Zustimmung zur AfD soll steigen, die zu den Grünen zurückgehen. Mehr als die Hälfte der Deutschen soll in Umfragen Angst vor der Zukunft angeben. Im SDA-Video heißt es weiter, indem wir unsere Informationsattacken sorgfältig vorbereitet haben, glauben wir fest an den endgültigen Sieg. Wie erfolgreich die Kampagnen sind, lässt sich schwer messen. Weder der Chef der SDA noch ein Kreml-Sprecher haben auf Fragen des Rechercheteams geantwortet.
Soweit Informationen von Paulina Milling. Und wenn Sie das vertiefen möchten, mehr Informationen zu den tiefen Einblicken in Putins Lügenmaschine, so heißt der Artikel, finden Sie online auf tagesschau.de. Und soweit waren das auch die Themen des Tages heute an diesem 16. September. Unseren Themenüberblick hören Sie immer um kurz nach 5 und direkt danach in der ARD-Audiothek.